Am Sonntag, den 1. Februar, blickt die Kolonie Neuland dankbar auf die Errettung aus dem Kommunismus der Sowjetunion zurück. Wir nehmen sie deshalb mit auf eine Zeitreise. Es ist das Jahr 1943. Die Wehrmacht hat die Sowjetunion angegriffen und besetzt auch die mennonitischen Siedlungsgebiete in der Ukraine. Details hierzu bietet die Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia online. Doch der harte Winter und überdehnte Versorgungslinien zwingen das deutsche Heer zum Rückzug. Da die Mennoniten als Volksdeutsche eingestuft werden, bietet sich ihnen eine einmalige letzte Gelegenheit zur Flucht vor der herannahenden Roten Armee, bei der sie mittlerweile als Kollaborateure verhasst sind, als Zusammenarbeiter mit der deutschen Wehrmacht. Es beginnt ein Aufbruch mit tausenden Einzelschicksalen. Wir hören heute die Perspektiven dreier Pioniere über ihren Weg aus der Sowjetunion über Deutschland bis nach Paraguay. Gerhard Dück, Nikolaus Sawatzki und die verstorbene Agnes Bergen. Für die meisten war die Flucht die einzige Alternative zur Deportation. Auch Gerhard Dücks Familie wagt den risikoreichen Weg und schafft es bis kurz vor der polnisch-deutschen Grenze. Wie es dort weitergeht, berichtet er nun selbst.
Dann kommt wieder schließlich bei der deutschen Grenze. Da muss er in einem Stall übernachten bleiben. Wollte mich so sitzen bleiben. Und wie auch nachher so an Angst gewesen sind. Da wird dann berät, dass wir sollen nächsten Tag sollen wir über die Grenze. Und dort wir endlich. Wurde nicht weit, 12 Kilometer, aber das wir weit auf. Und dann hat mein Vater und der Onkel reingemacht, der hat einen anderen angenommen. Ein Mann mit den Nahten Wohren, die spannen sich das alles fair. Und dann Leute unsere Sachen tauschen, in Kofferschwert, dann wir Knopf. Und unsere zwei Ömers, die sahen sich noch der Buben Knopf. Und ein paar von den kleinsten Kindern wären auch noch dabei. Und ich muss mit einem Tausch auf den Regen, einem Tausch an den Hund, wie noch mal so ein netter Junge war, musste fällen herum. Und der Onkel, der wie doch wohl so allkundig an der Sache, was das Volk getan hat, wir gehen dann zum Maris, dass die Sonne abging, trug der los und dann Jeroz verdienst, damit so ein Untergang wie bei der Grenze. Ein Dach, Eva, der gestoppt. Wollte ich dort aufkommen, das weiß ich nicht, aber. Und ich als nachher Jung muss dann sein, dass ich mitkomme. Und die anderen wären nicht neu gekommen. Die wären träge. Und dann wie wir bei der Grenze. Und dann brachte ich uns ein Ängste Eva, und da lautet das auf, da sollten wir dann besiegt wach. Und der Ältere wäre noch nicht zu sein, der wäre wie drei. Und so lange, so viele Flüchtlinge aus der wäre. Und dann habe ich Angst gehabt. Und der Omas, der bedürde dort, wo wir uns noch töpfen. Und dann, wie mein Vater und der Onkel, die haben sich töpft geholt. Und die wäre sich dann so weit einig, der hat die Wacht an der Grenze bekauft, er wollte den Wort geboten, die sollen doch Leute ihre Familie sehen. Und wörtlich, die hat das angenommen und die kommen Eva und fangen ganz wörtlich. Dann kommen wir noch einmal, was das hat.
Das war Pionier Gerhard Dück über seine Flucht aus der Sowjetunion nach Deutschland. Viele Mennoniten erreichen dieses Ziel nicht, da sie von sowjetischen Einheiten eingeholt und zurückdeportiert werden. Für diejenigen, denen die Flucht gelingt, bieten Schiffe, die vom Mennonitischen Zentralkomitee organisiert werden, die Passage nach Südamerika an. Die abenteuerlichste dieser Reisen ist die der Charlton Monarch. Wie ein Teenager diese Überfahrt erlebt, berichtet uns jetzt Nikolaus Sawatzki.
Auf dem Schiff da musste ich auch in jeder noch Beschäftigung kriegen, ja. Und ich war dann dem Osterhaus, das war der Kirchenchef, das war halt schon Rauder Schnurr, da waren sie das im Osterhaus, ja. Dem sie in der Stadt im Putze und dem Verpflegungsminister. Zwei Stufen, der Deutsch. Immer Bade auf morgens, morgens. Und dann werden da drei Gruppen, die da zum Eten gingen. Witte, kurze, rote und blaue. Und dann, mit der ersten Gruppe, und dann holte ich mich bei dem Osterhaus des Schlittels von diesem Stuhl, der hat er mal geschlossen. Und dann hatte ich die Stube putzen, das war vielleicht eine halbe Stunde, mit ein bisschen länger. Und dann wachte ich, bis die letzte Gruppe gegeten hat, wenn die dann abkommen von unten, vom Eidsroll, dann ging ich rauf, dem Chef durch den Schlittel springen, und dann hatte ich noch mit dem Küchenpersonal Frühstück gegeten. So dass ich dann ganz versorgt war. Ein Tige wie ein Jas Voss, das war mein Kumpel, der da die Butter. Und man steht ja verschnitten und Teile. Der sorgt dann immer für ab und oben und für den Schlupfwohner, ja. Wenn wir dann vom Deck rauf mussten, dann da wir noch einen Kaffee drinchen, der hat eine Kramadjala voll Kaffee. Für jeden zwei Stollen Butterbrot gehört auch. Dann hat wir noch aufhören und dann gehen wir schlupfen. Ja. Aber da wäre so ein stabiler Ankel, ja, der war das nicht salt. Das war teuer, der Dollar. Wo läuft je noch weh, aber das Pudding kannst du dann an der Brot verteilen. Ja. Auf und auf, wie er einem dann noch gnädig, dass er dann noch mal ein zweites Stück Brot schließen war, wie nicht ganken gäbe. Bei der Kapverdischen Insel, da war dann noch allerhand Sachen abgebracht auf dem Schiff. Und da hatten wir dann eine Schriftverjüftung. Es läuft die Hälfte, oder wenn es sehr viel wurde. Buchschnippen, ja, die Trouble so. Und dann muss man bloß nur die erste Hälfte und dann gehen für Glaubersalz und dann nach oben und dann kommt ja. Dann wird leichter, ja. Jetzt hat dann auch die Vergiftung, ja. So hat mir dann noch nie gekämpft, dort mit dem Buchschnippen, das ist dann. Aber das sind dann noch immer, was ich mir dann die Schladische Brücke habe. Aber der ganze Schäb, dass wir dann die Hitze sind, dass wir alles mit Ranten bauen, ja. Die ganze Zellsache, das funktioniert nicht gut, ja. Und so kommen wir dann am Strudel, das wird wie eigentlich gar nicht gut an. Die Hilde das zum Bestellen, aber das wir in die Vorhaben, wie wir dann. War dann einmal ein kleines Schäbchen uns im Hohen an Tosedeut, Pernambuco. Und da lagen wir dann, ich weiß nicht genau, aber ein paar Wert. Und da wollen sie dann dort noch reparieren. Aber das haben sie Zeit und schlug dann ans Gruppwies mit dem Flugzeug über zu transportieren, über Asunción.
Das war Nicolaus Savatzky, einer der Pioniere, die schließlich per Flugzeug aus Brasilien eintreffen, nachdem ihr Ozeandampfer einen Maschinenschaden erleidet. Nach der strapaziösen Reise erreichen die Flüchtlinge endlich den paraguayischen Chaco, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Doch was bedeutet dieser Neuanfang für ein junges Mädchen? Die mittlerweile verstorbene Pionierin Agnes Bergen berichtet von ihren Erlebnissen.
Als wir dann losfuhren zum Camp, Onkel Funk brachte uns mit dem Pferdefuhrwerk her. Wir kamen so um die Mittagszeit an und sahen unser Zuhause. Es war eine Grashütte, wo in der Ecke unser ganzes Vermögen, 2 Kisten standen. Dann war eine Grasstreue, eine Decke darüber und das war unsere Schlafgelegenheit. Vor der Hütte stand ein Tisch mit Kreuzbeinen, ringsherum Klötze zum Sitzen, eine Feuerstelle zum Kochen, an einem Baum, ein bisschen entfernt, hing der Duscheimer, wo man dann duschen konnte, wenn es dunkel wurde, und an einem anderen Baum hing der Handwäscher und unter ihm stand ein Eimer, wo das Wasser aufgehoben wurde, denn wir brauchten auch dreckiges Wasser zum Lehm machen und Ziegeln machen. Das sind diese Pauzen, wie wir sie heute nennen. Etwas entfernt lagen Balken, Ständer und Latten. Da sollte unser erstes Haus hinkommen. 8 Meter mal 4. Eine Hälfte wurde als Zimmer zugemauert und das war dann unser Wohn- und Schlafzimmer und die andere Hälfte blieb vorerst offen. In der Nähe wurde dann ein Herd und ein Backofen gemauert, als wir erst Ziegeln hatten. Und das, als wir erst Wasser hatten, denn Wasser war knapp. Den ersten Abend werde ich nie vergessen. Die älteren Brüder waren ins Dorf gegangen, zur Jugend. Die Eltern gingen zu den Nachbarn, die begrüßen und nahmen die Laterne mit. Die beiden Kleinen und ich, wir blieben in der Hütte. Ich erzählte Geschichten, bis sie schliefen. Und dann fing ich an, mich zu fürchten. Ich hatte furchtbare Angst. Die ringsherum putterte und tuckte das und ich wusste nicht, was es war. Und immer wieder tuck, 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 tuck. Und ich habe furchtbare Angst gehabt. Und als die Eltern dann kamen, da war ich so dankbar und froh, dass ich trotz Schmerzen und Angst einschlief. Am nächsten Tag ging es dann los zur Arbeit. Ein älterer Bruder und ich, wir sollten Gras schneiden. Der andere Bruder und Vater arbeiteten weiter an dem Gerüst fürs Haus. Und wenn wir Wasser hatten, machten wir auch Ziegeln. Schönhorst hatte nämlich 38 Wirtschaften und nur 2 Brunnen zu Anfang. Es wurden bald noch 2 Brunnen gegraben, aber anfangs war das Wasser sehr knapp. Wir mussten alles überall mit Wasser sparen. Und die Gemeinschaftsarbeit durfte auch nicht zurückbleiben. Die Schule sollte gebaut werden und die Lehrerwohnung. Und auch gerodet sollte werden, weil wenn es regnete, dann wollten wir pflügen und pflanzen. Und wenn es auch Kampland war, aber es war viel Strauch und Bäume da. Und zudem musste dann immer noch nach Engbun gefahren werden, weil Mehl und Reis und Zucker gab es hier im Chaco nicht. Das musste eingeführt werden. Und wir lebten ja nur von Reis, Bohnen und Kaffeegrütze längere Zeit. Fleisch gab es einmal in der Woche. Wie viel kann ich nicht mehr sagen. Aber etwas Weichfleisch und auch etwas Knochen. Die Knochen wurden noch so ganz beschnitten und das Fleisch wurde dann in Erdnussöl eingekocht und für die ganze Woche verteilt und von dem Knochen gab es eine Suppe. Als dann der erste Regen kam, ging es los ans Pflügen und Pflanzen. Ein Bruder führte die Ochsen, der andere den Pflug und ich ging hinterher mit dem Samen und steckte ihn in die Erde, jede dritte Runde. Mais konnten wir aber nur 2 bis 3 Tage pflanzen, dann war es zu trocken. Man pflügte aber weiter und das Unbepflanzte wurde dann später, wenn beim nächsten Regen, mit den Füßen bepflanzt, mit Händen und Füßen. Ein Fest war es, als wir erst die ersten Wassermelonen ernten konnten. Das war eine Freude und bald hatten wir auch so viel, dass wir Sirup kochen konnten und dann hatten wir noch viel mehr zu essen. Und dann, als dann erst die Mandioka da kamen, da haben wir auch Mehl gemacht. Und da war es auch nicht mehr so knapp mit Mehl. Denn es kam vor, dass wir kein Weizenmehl hatten und Kaffir, Mehl allein gibt kein Brot. Dann haben wir in der Pfanne so Pfannkuchen gemacht und die nannten wir dann Schurjel. Und das war dann unser Essen. Aber als wir Sirup hatten und diese Schurjel eintunken konnten, das war ein Fest.
Das waren die Erlebnisse von Agnes Bergen, eine von vielen, die in Neuland eine neue Heimat finden. Wie viele andere feierte sie den 1. Februar stets als Gedenk- und Dankestag für die Errettung aus dem Kommunismus. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Einblick in die Geschichte Neulands gefällt. Möge er uns alle erfüllen mit tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott und großem Respekt vor der Leistung der Pioniere.